ARD.
Ich finde, Popmusik hat so eine Magie. Alter, all the other kids with the pumped up kicks. Alter, du weißt, um was es da geht. Oder auch Billie Eilish ist ein gutes Beispiel. Und irgendwelche 13-, 14-Jährigen singen das halt und schreien das in Chören raus. Und diese Magie, die hat nur Pop.
Also ein guter Popsong, der kann theoretisch erstmal überall laufen, ob es an der Strandbar ist oder ob es im Kino ist oder ob es, egal wo, selbst in einem DJ-Remix auf einem Festival.
Hi, ich bin Ray und das ist The Songs You Picked For Me. Meine neue Podcast-Show, in der wir zusammen lachen, musizieren, Musik hören und vielleicht auch die ein oder die andere Träne verdrücken. Okay, es geht halt so. Ich habe ein paar der bekanntesten Musiker Deutschlands zu mir in den Podcast eingeladen. In jeder Folge singe ich mit einem von ihnen dessen Lieblingssongs im Duett. Außerdem hören wir zusammen in die Lieder, die mir vorher in meinem speziellen Fragenbogen beantwortet haben und sprechen darüber, welchen besonderen Platz die Songs in ihren Herzen haben. Ich freue mich, wenn ihr uns auf diesen Trip down Memory Lane begleitet, also online abhängen sozusagen. Schön, dass ihr zuhört und bei meiner Show dabei seid.
Die Ray Gavi Show. The Songs You Picked For Me. Hier hört ihr den Podcast ohne Musik. Die Live-Songs gibt es exklusiv nur in der ARD Audiothek.
Hier sind wir bei The Songs You Picked For Me von Ray Gavi, das bin ich. Und ich habe jetzt heute zwei Gäste. Also wir haben das Couch aus die Ecke gezogen, um euch beiden hier zu haben. Ich freue mich total. Hero.
Hello.
Vor über 12 Jahren seid ihr Heiko und Roman Lachmann als die Lochis auf YouTube gestartet. Da waren wir alle dabei. Damals wart ihr noch Außenseiter im Dorf. Heute seid ihr Stars in deutscher Popkultur. Mit Comedy-Sketches und Songparodien habt ihr über 2,6 Millionen Abonnenten auf YouTube erreicht. Chapeau. Auszeichnungen gesammelt, ein Album und zwei Kinofilme veröffentlicht.
Das stimmt.
Das ist ja
beeindruckend. Red weiter, ich gucke nur, dass du auch keine Fehler machst.
8 Jahre lang habt ihr Millionen begeistert und eine riesige Fangemeinde aufgebaut, bis ihr beschlossen habt, euch neu zu erfinden. Aus die Lochis würden Hero. Und ihr geht nun als Musiker euer weiteren Weg. Herzlich willkommen, Heiko und Roman. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr.
Oh, das war super süß. Ich habe leider sowas nicht vorbereitet jetzt für dich.
Also,
this is Ray Gavi.
This is Ray Gavi. Ich muss nur lachen, glaube ich, Alter. Wieso? Ich bin so oft im Flughafen, sagt jemand, wieso? Ich wusste, als ich dich lachen gehört habe, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich lache sehr laut und sehr gerne. Mhm. Ist Lachen ein Ding, der für euch wichtig ist?
Total. Ich glaube, ohne Lachen wäre Leben schon kacke. Ne? Nee, wenn man gar nicht lachen würde. Nein, ich finde zum Beispiel bei Menschen, wenn man merkt, dass sie auch aus dem Herzen lachen, ich finde, das ist ein Unterschied, ob es echt ist oder nicht. Man spürt das auch, man sieht's. Aber ich finde, man spürt automatisch so eine Verbindung zu einem selbst, wenn man es halt von sich selbst kennt. Ne?
Ja.
Und irgendwie, ich finde es immer schön, wenn Menschen sich für irgendwas freuen und begeistern können, egal was es ist. Und
aber habt ihr beiden so In-Jokes, also extrem In-Jokes, die nur...
Komplett.
Ehrlich.
Ey, bei Zwillingen, wir haben unsere eigene Geheimsprache. Es ist doch sogar ein Fakt, ein Zwillingsfakt,
okay,
das kommt jetzt, dass die meisten Zwillinge, bevor sie ihre Muttersprache lernen, also in unserem Falle Deutsch, dass sie wie so eine eigene Geheimsprache haben, wenn sie noch ganz klein sind.
Ja.
Und die verlernen wir dann, wenn wir quasi die Muttersprache lernen. Also, und ich glaube aber irgendwo,
nicht zugehört,
ich glaube irgendwo hinten im D oder E hier, irgendwo ganz hinten drinne, ist diese Sprache noch drinne. Und ich glaube manchmal, und wir merken das wahrscheinlich gar nicht, Roman, aber ich kann mir vorstellen, es gibt Situationen, wo wir miteinander reden oder uns nur angucken und dann ploppt diese Sprache kurz raus.
Okay.
Vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
Also auf jeden Fall, das muss man einfach sagen, wir haben schon auf jeden Fall so unseren... Wir haben so einen Humor, den checken nur wir.
Ja.
Und das sind dann oft auch die Sachen, wo wir am allermeisten drüber lachen, oder? Also checkst du, was ich meine?
Ja.
Aber ich habe Zwillinge in meiner Familie auch. Also so, das ist nicht ein Eich, das sind beide komplett unterschiedlich. Mhm. Als würde eine Person in die Mitte geteilt. Und der eine ist absolut sparsam, die andere ist total, gibt alles aus. Die eine feiert extrem, die beide feiern tatsächlich. Aber diese Sprache kann ich dir nur bestätigen, weil als Kleinkinder... Bevor die sprechen können, haben die eine absolute Kommunikation miteinander gehabt.
Mhm.
Und ich fand, die sind auch die unschlagbares Team auch. Also ich meine, das ist vielleicht nicht bei jeder, aber bei dem war das auf jeden Fall so, dass die immer noch füreinander so 1000% da sind.
Mhm.
Ist es bei euch irgendwie so? Seid ihr auch so dieser unbreakable Team?
Ja, ey, das ist witzig, dass du das sagst.
ich glaube, da, also wir haben da schon so, und da gibt es schon so ein Zwillingsband. Ja. So. Und viele sagen über uns, auch damals schon so, als wir Kids waren, dass wir sehr selbstbewusst sind und ja, dass wir auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie relativ offen oder halt positiv durchs Leben gehen. Und ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, weil selbst wenn alles kaputt gehen würde und dich jeder verlassen würde und alles am Arsch ist, dann hast du trotzdem noch deinen Zwilling, der ist auf jeden Fall da. Und das weißt du so. Ne? Ja. Also es gibt dir so ein, ich glaube, wir sind beide mit so einem tiefen Urvertrauen auf die Welt gekommen, weil wir wissen, okay, du bist eigentlich sind wir nie wirklich, also eigentlich ist man nie ganz allein.
Ja, ja, okay.
Nie so ganz allein. Und das gibt einem irgendwie, mir gibt es irgendwie so einen Halt, weißt du?
Ja, ja, ja.
Aber es ist auch irgendwie die größte Angst in mir, so eine, wenn du so gerade Vertrauen sagst, vielleicht so eine Urangst, die immer irgendwie ein bisschen da ist.
Was für eine Angst?
Naja, das ist irgendwann...
Mich zu verlieren?
Ja.
So, das ey,
wird,
safe.
Ist, jetzt wird's direkt sehr deep, aber man sagt ja auch, dass man von den Sachen, die man am meisten liebt, irgendwie auch am meisten, dass da oft auch die meiste Angst mit einhergeht, in irgendeiner Form, ob es der Job ist, ob es ein Traum ist, ob es dann auch vielleicht eine Bindung ist, eine Beziehung. Und das ist schon interessant, weil ich... Weiß nicht, hast du das nicht manchmal auch?
Total.
Kennst du das, Ray? Von dir, dass du so, dass du manchmal auch in so komischen Situationen, wo das gar nichts miteinander, also wo es eigentlich gar nicht irgendwie realistisch ist, dass irgendwas eintrifft, aber man hat so eine latente, so eine kleine Angst, dass irgendwie, ich weiß nicht.
Ich glaube, Angst ist eine Sache, die ich versuche auf jeden Fall zu vermeiden. Ich sage immer, ich habe von nichts Angst. Und natürlich stimmt es denn ganz nicht, aber ich bin ein gläubiger Mensch und ich gebe viel ab. Weil die Angst natürlich ist ein bisschen, kennst du das als Snowboarder oder Skifahrer oder Motorradfahrer, alles was du anschaust, dann fährst du dahin. Das ist einfach irgendwie so der einzige kleine Baum auf der Piste.
Instinkt.
Und dann gehst du sofort mit der Ski dahin und denkst, warum? Nur weil du darauf fokussiert hast. Und ich glaube, ich behandle Angst genauso. Ich gucke nicht dahin.
Geil.
Ich versuche immer wegzugucken und ich wehre mich in dem Form, dass ich gib's ab. Und dann einfach denk halt, okay, weil das Angst tut mir nicht gut. Und diese andere Form von Stärke ist zu sagen, ich überwinde das, egal was es ist. Und aber ich kann dich absolut verstehen. Halt, wie so die Angst, jemanden zu verlieren, der so wichtig in deinem Leben ist.
Hast du so eine Angst? Nein, das ist jetzt nicht. Nein, es ist nicht so extrem. Ich wollte es gerade nur einmal sagen, weil mit dieser tiefen Bindung kommt eben auch diese andere Seite. Es ist gar nicht so, dass es immer da ist. Im Gegenteil, es kommt. Aber es ist einfach so, genauso wie dieser unsichtbare Band, dieser Zwillingsband, wie auch immer, wie man es nennen will, der ist immer da.
Ja.
Und parallel halt aber auch immer so ein ganz bisschen dieses Gefühl, was wäre, wenn es nicht mehr da ist. Und vielleicht ist das sowieso immer...
Können wir aufhören darüber, ich kriege Angst, wenn du jetzt darüber redest. Nee, aber ich denke...
Es ist keine aktive Angst. So. Ja. Das ist jetzt nicht so, es ist einfach nur so ein Gefühl.
Jetzt
so.
Schon. Nein, ich finde, Ehrlichkeit ist, ich liebe Ehrlichkeit, weil dann entsteht halt ein Gespräch, wo man sagt, ich habe davon was genommen.
Mhm.
Weil und ich finde, das ist das, was ich von euch das erste Mal genommen habe, als ich das nächste Lied gehört habe, weil ich finde, das war für mich der Moment, wo ich euch beiden so wahrgenommen habe. Nicht nur als Musiker, aber auch als Songwriter, als Texter. Und diese Ehrlichkeit ist für mich die absolute Formula zu Erfolg, ist, wenn du eine Ehrlichkeit aussprichst, wo jemand eine Verbindung findet.
Mhm.
Und wir spielen es kurz ab, ist mein absolut Lieblingslied von euch. Verrückte Phase.
Oh ja.
Und ich würde es gerne einmal kurz hören.
Verrückte Phase, sie will meine Liebe, ich kenn nicht mal ihren Namen. Sie will meine Liebe, ich muss ewig dafür fahren. Label ruft mich an und sagt, es läuft nicht wie erwartet. Haben wir schon erwartet, verrückte Phase. Sie wollen uns nicht haben, ich sag, scheiß mal auf die Gage. Wir kommen auf die Bühne und auf einmal ist Ekstase. Immer das Gefühl, dass es alles nicht real ist. Ich frag mich doch, wie lange diese ganz verrückte Phase.
Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich Josephine, meine Frau, das vorgespielt. Ich habe gesagt, hör dir das an. Und sie hat sofort geweint.
Wirklich?
Das war, ich meine, das liebe ich an Musik, wenn das hat diese Macht, die ehrliche Emotion hat, diese Connection zu machen. Und ich fand auch, dass ihr habt uns erzählt von einer Zeit, diese verrückte Phase, auch so wie das Lied genannt würde. Was war das für eine Phase?
Boah, ich glaube, die Gefühle in dieser Phase, die kennen ganz viele, die in dem selben Alter sind oder waren, wie wir, als wir den Song geschrieben haben, einfach so Anfang, Mitte 20er. Es ist ja auch bei ganz vielen eine verrückte Phase. Es geht so in die eine Richtung, dann in die andere, dann bricht da das Herz, dann hast du 1 Million Fragezeichen und ne, also diese typischen 20er, in denen wir uns ja noch befinden. Und wir haben es natürlich nochmal, bei uns ist natürlich nochmal eine andere Situation, weil wir ganz lange in dieser Zwischenphase auch gesteckt haben von dem, was mal war und dem, was ist oder was sein soll. Ne?
Also und ich glaube, es ist ja generell auch eine Zeit, in der man auch eine Vergangenheit ein bisschen auch hinter sich lassen will und auch vielleicht auch muss, um den nächsten Schritt zu gehen. Und
war das eine Zeit vom Fehler oder war das eine Zeit von Unsicherheit oder war das eine Zeit vom ich muss jetzt durchbrechen?
Alles. Eigentlich alles, alles, was du gesagt hast. Also Unsicherheit, Aufbruch, erwachsen werden am Ende auch, ja, und das dazu gehört dann auch Schmerz, dazu gehören Höhen und Tiefen. Es klingt alles so pathetisch jetzt, aber es war ja wirklich so. Also
eine Zeile in dem Song ist, wie schnell ich renne, ist nie genug. Und das war irgendwie auch so eine Zeit lang irgendwie, das war da vielleicht ein Gefühl, dass man irgendwie zwar alles gibt, aber irgendwie war alles geben dann doch nicht genug für das, was man sich vielleicht ausgemalt hat für die Zukunft oder für das Hier und Jetzt. Und ich glaube, was aber dann die Jahre danach passiert ist, dass man oder dass wir uns ein bisschen von irgendwelchen Illusionen oder irgendwelchen großen Zielen und Erwartungen dann auch ein bisschen versucht haben zu trennen und ein bisschen mehr das Hier und Jetzt dazu genießen oder halt wieder, klingt das wieder so Pathos, aber ein bisschen aufs Herz wieder zu hören, das Bauchgefühl, ja.
Am Ende geht's, glaube ich, wirklich, also ne, auch unsere Transformation oder dieser Dings von Lochis damals zu Hero heute, ich meine, das sind jetzt auch ein paar Jahre schon, ne? Das sind jetzt, wann war das? Das sind auch schon über 5 Jahre, ne? Aber trotzdem ist dieser Neuanfang, ja, den du auch vorhin angesprochen hast und dieses auch irgendwie zu sehen, okay, du darfst dich auch nicht auf das, was mal war, ausruhen, das macht gar keinen Sinn. Du willst ja auch irgendwie neu dich weiterentwickeln. Und das war dann nicht immer einfach, weil es natürlich auch mit Herausforderungen zu tun hat.
Ne? Ich finde aber, dass die, also, weil ich das auch durchgemacht in einer Form, wo ich in dem Band Raymond war, wo wir echt so eine Close-Knit-Bruderschaft waren, haben viele Erfolg, vieles erlebt, wahnsinnig viele Erfahrungen. Und dann alleine durchzustarten, ist natürlich erstmal mit extrem viel Unsicherheit gebunden. Halt. Wie du denkst halt, und alle so sagen nicht, ja, bist du sicher? Und ich meine, das ist so viel Erfolg. Und wenn du es loslässt, dann ist es weg und du musst neu anfangen. Aber andererseits, ich finde, dass die Entwicklung ein Musiker ist so wichtig, dass die in den Risiko hineingehen. Also, dass die nicht irgendwie so sich wohlfühlen in ihr eigener Erfolg in dem Moment, aber tatsächlich immer auf den nächsten Erfolg. Und ich meine das nicht jetzt mit Geld verbunden oder Chartposition. Ich meine einfach immer weiterhin sich als Musiker zu entwickeln und was Großes zu schaffen. Und ich glaube, dass ihr diesen Schritt, also von meiner Sicht aus, so dermaßen erreicht haben.
Ja, danke, ja.
Weil ich meine, The Lochis war auch ein Kindheitstraum, der irgendwie so euch begleitet hat. Ihr hattet euer Spaß damit.
Das war auch geil. Das war eine geile
Zeit. Ja, voll, ich meine, Rainbow für mich auch. Aber denn der Wechsel ist, weil man anders wahrgenommen sein will. Und ich finde halt irgendwie so, auf jeden Fall erstmal kleinen Online-Applaus, irgendwie so, dass wir das so gut gemacht haben und dann auch ein Musikstück geschafft haben, wo ich sage halt, das hat ihr nicht als Lochis geschrieben.
Nee, auf gar keinen Fall. Also das merken wir ja bei ganz vielen, das merken wir nicht bei allem, ne, dass wir auch diese Entscheidung, die wir damals getroffen haben, damit aufzuhören und neu anzufangen, all diese Lehren, die wir irgendwie dadurch ja auch gezogen haben, aber auch, also diese ganze Entwicklung, die wir auch als Menschen gemacht haben, das, wir mussten erstmal gefühlt diesen, um jetzt in Bildern zu bleiben, es hat sich halt so damals angefühlt, als wäre so dieses T-Shirt, in dem wir gesteckt haben, als wären wir da so ein bisschen rausgewachsen. Es hat nicht mehr ganz gepasst. Und dann konnten wir quasi uns nochmal neu oder auch weiter selbst finden und das hat total viel, ich glaube, wir mussten das machen, sonst hätten wir irgendwann eine Rolle gespielt.
Ne? Ja, oder halt wieder selbst finden.
Ja, genau.
Ich glaube auch als Lochis damals und als wir selbst Teenies waren, da waren wir auch, also das, was man, wie man uns nach außen kannte, das waren auch wir, weil wir selbst die Zielgruppe waren, wir waren selbst. Und desto älter wir wurden und desto mehr dann passiert ist, desto, und du hast gerade gesagt, wir hätten sonst eine Rolle irgendwann spielen müssen.
Ja.
Und ich glaube, hätten wir das nicht gemacht, diesen Cut, diesen radikalen Cut auch, um zu sagen, das ist jetzt vorbei, die Zeit, das wäre irgendwann nicht mehr authentisch gewesen. Und man spricht immer über dieses Wort authentisch und so. Ich glaube schon, dass das auch für die künstliche Entwicklung bei uns dafür gesorgt hat, dass wir uns auch getraut haben, wieder mehr wir selbst zu sein.
Voll.
Und auch erstmal zu hinterfragen, hey, wer sind wir überhaupt? Auch musikalisch, was wollen wir überhaupt? So, verstehst du ein bisschen, wie ich es meine?
Das ist eine gute Frage, weil im Endeffekt...
Also so akzeptieren, wie man ist und das halt dann versuchen, nach außen zu geben.
Aber es ist ein Schritt natürlich. Irgendwie so, du gehst einen Schritt. Ich fand irgendwie so einen Satz...
Ist auch noch nicht zu Ende.
Nee, Gottes Will. Irgendwie so, aber diese eine Änderung halt irgendwie so, wo man was Neues anfängt. Ich kann nur sagen halt so, Rihanna, good girl gone bad. Weißt du, ich meine... Ja. In einem Moment war sie jemand komplett anders.
Hannah Montana. Miley Cyrus, was ich meine. Hannah Montana, Miley Cyrus.
Ja, also wow. Crazy. Und ich meine, ihr seid nicht mehr den Lochis, muss ich ehrlich sagen. Ihr seid jetzt Hero, und um wahrzunehmen als Musiker. Aber was ist euer Narrative? Also der Narrative jetzt bei Rihanna war halt so sexy, erotic, irgendwie so mit der Rap-Community, ja. Hip-Hop-Community. Und wo positioniert ihr euch? Also wenn ihr Musik schreibt, wo seht ihr halt? Irgendwie so, gibt's anders. Ihr spielt ein Festival, ihr seid der Dritte auf der Line-Up, ihr habt euren Erfolg, kommen noch zwei. Auf wem freut ihr euch auf diese Line-Up? Wer sind die noch zwei?
Boah, Bands? Geile Boah. Frage.
Ja.
Also wo positionieren wir uns musikalisch, sagst du?
Aber die nächsten zwei Bands sind eure
Boah,
Helden.
Ey, das... boah.
Come on.
Du musst kurz über die Lochis. Ray Garvey natürlich. Nein,
also, boah. International, also, es kann egal werden.
Nein, ich verstehe. Lass mich kurz überlegen. Und jetzt kann man natürlich drüber nachdenken, wer wäre man gerne oder so. Gibt es das überhaupt? Oder
hat uns inspiriert so ein bisschen auch von damals?
Also ich finde, Crow ist nach wie vor für mich einer der riesen Inspirationen. Schon mein ganzes Leben, weil ich den seit immer gehört habe. Und er ist auf jeden Fall, ich finde, er hat auch einfach zwei Genres gemixt. Popmusik mit Rap.
Ja.
Wir machen jetzt kein Rap, aber wir machen halt auch Pop und Rock mixen wir.
Aber teils, ich meine, wenn ich dich zuhöre, halt irgendwie so, ihr rappt schon in einer Form from the flow, ist nicht...
Ich will es nicht rappen, dann ist vielleicht Sprechgesang ab und ihr zu mal oder was aussprechen, aber ich finde rappen, ich würde mich selbst nicht als Rapper bezeichnen, weißt du, dafür bin ich nicht cool genug, glaube ich.
Mir auch so, aber ich finde irgendwie so, diese Flow ist schon irgendwie so diese...
Manchmal schon, ein bisschen.
Okay, sag mal, dein Crow ist halt irgendwie so zweite von oben, wer ist oben? Unerreichbar, aber das, wo ihr sagt halt, das ist mein Halt. Also, wenn du mich fragst, und es würde überhaupt nicht zu mir passen, aber Rage Against the Machine.
Ja, okay. Wow. Weißt du, ich dann sage ich Linkin Park. Alter, ich liebe Linkin Park. Unsere Mutter ist ein riesen Linkin Park-Fan. Und hat uns damals als Kids schon immer Linkin Park gezeigt und uns ins Zimmer die CDs vorgespielt. Und wir haben dann dazu irgendwie bei uns im Wohnzimmer getanzt.
Ja.
Und ein bisschen, das war irgendwie, hat uns schon immer begleitet.
Und wie ist es jetzt? Also ich meine, wir gehen gleich auf eine Listening-Session from Music, die euch inspiriert hat.
Ja.
Also wir sagen halt irgendwie so, Hero haben gespielt, Bühne gewechselt, kommt Crow. Bühne gewechselt.
Ich finde auch, wenn du gerade über diese Liste sprichst, ganz kurz noch, ich finde schon, dass auch gerade die letzten Jahre wieder viel passiert ist. Ich finde, Machine Gun Kelly zum Beispiel hat es geschafft, dass er mit Travis Barker zusammen, klar, man hat mit Blink ja auch schon damals irgendwie super viel gerissen, ganz viel für den Genre gemacht. Aber ich finde, er zum Beispiel hat es auch geschafft, das finde ich auch irgendwie crazy zu sehen, von einem einen Genre quasi ins andere zu wechseln und das gefühlt international wieder auch mehr in den Mainstream zu bringen. Klar, es wird Leute geben, die werden ihn hassen, da gibt es Leute, die lieben ihn, aber ich finde es interessant, wie sich popkulturell mit einem Album ganz viel tun kann und wie viel Leute man inspirieren kann, auch wieder ähnliche Schritte zu machen. Also das ist interessant.
Aber ich glaube auch, dass die Musiker, die das machen, aber es Nelly Furtado war von Man Eater, aber davor halt I'm Like a Bird. Ich meine, so ein Riesenschritt ist die Komponenten, so die Produzent etc., aber im Endeffekt war das absolut ihr.
Ja.
Also sie ist durch diese Phase in ihr Leben gegangen und deswegen hat sie dann natürlich auch eine Platte, die absolut glaubwürdig war und so eine massive Impact hat. Mhm. Sag mal, jetzt die Listening Session haben wir jetzt vor.
Ich habe gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, welche Songs da draufstehen. Ich bin gespannt, was haben wir denn dabei?
Also wir haben für die zu Hause, also wir haben einen Fragenbogen abgegeben mit irgendwie so wichtige Lieder, wichtige Platten in eurem Leben. Und ich habe das jetzt ein bisschen so zusammen kompiliert, halt irgendwie so, Heiko, habe ich hier jetzt dein liebster Lieder, The Cranberries, Zombie. Lass uns einmal kurz hören.
Oh ja.
Oh, geil.
Auch, by the way, ne?
Der Song ist, also, der wurde ja auch, ich,
Das sind so Songs, da denke ich mir, ich hätte die gerne selbst gemacht.
Ich bin einfach so ein Fan von diesem Song. Ist so, also allein die Melodien, wie sie singt, aber auch ja. die ganze Instrumental.
Und auch das Wort Zombie, das passt so krass dazu irgendwie.
Aber auch wie sie, also wie es gesungen wird.
Von und dieser der, von, Grunge.
Genau. Und trotzdem ist es eine poppige Melodie.
Absolut.
Und ich mag einfach poppige Melodien, also Toplines oder wie man halt die Wörter singt, die Lyrics. Ich mag diesen Mix aus Pop und halt von mir aus Grunge oder yeah. was auch immer. Ich finde das, und der Song, der ist einfach ein Hit. Das ist
crazy, weil der Grunge
so zeitlos auch, weißt yeah. du? Das, oh, ich weiß
die
nicht,
waren,
so.
In Irland haben die angefangen, die waren mittelmäßig erfolgreich.
Das Irländer, das wusste ich gar nicht. Yeah. Ich hab sehr wenig Ahnung über die Cramp an sich. Ne? Die, ich finde den Song
Irländer, absolut. Wenn du ihr Akzent hörst, dann würdest du sofort sagen, ja, okay. hallo. Aber die sind als Band nach Amerika gegangen, die hatten so mittelmäßigen Erfolg in Irland, dann sind die auf Tour mit Duran Duran gegangen mhm. und dann kam Linger zuerst raus, irgendwie so, und das war halt so ein Riesenerfolg in Amerika. Und die haben als Opener für Duran Duran irgendwann fast die größere Slot gehabt. Und it was crazy. Aber ich meine, okay, das ist natürlich für mich auch ein Riesenkompliment, irische Band.
Aber es ist interessant, dass sie in den USA erst ihren Erfolg hat. Weil das ist ja super schwierig für fast alle europäischen Künstler, in den USA durchzustarten. Selbst wenn man hier, ich meine, selbst beste Beispiel ist wahrscheinlich Robbie Williams, ne? Der war ja in Europa, aber in den USA hatte er, glaube ich, nie diesen riesen Durchbruch, oder?
Na, nicht so wirklich, aber du musst dir vorstellen, Irland war immer so ein Stepping Stone. Also wenn du denkst an U2 oder Cars oder zu viele Bands, irgendwie so, wo man denkt halt, okay, die sind tatsächlich im Ausland, für uns Iren, im Ausland erstmal Erfolg gewesen, bevor die nach Hause kamen mit ihrem Erfolg.
Krass, ja.
Also das war bei ganz vielen, weil die einfach in Irland sind wir 3,5 Millionen Menschen, deswegen halt Erfolg war gerade die Miete. Mhm. Was ich meine, dann hast du gedacht, ich gehe im Ausland und dann schau mal, ob es ein wirklicher internationaler Erfolg sein könnte. Mhm. Und viele haben diesen Weg auch weiter gefolgt, irgendwie so. Und Snow Patrol, meine, the list ist sehr
das
lang.
Alles, das wusste gar nicht, dass das alles Irland sind. Krass, ja. Alter, was haben die da für eine Talentschmiede?
Also in Irland ist es extrem viel mit Kultur, irgendwie so, ob es Musik ist oder Schriftsteller oder Dichter oder. Schauspieler ist natürlich jetzt gerade absolut irgendwie so der Hype.
Ich habe schon, by the way, also ich habe echt nicht so viel Ahnung von Irland, aber was ich schon oft mitbekommen habe, wir haben mal letztes Jahr dann mal geliebäugelt, mal irgendwie nach Island oder so. Ich hatte mal Bock auf so einen Roadtrip, ja. so Natur.
Ja.
Und haben mir einige gesagt, ey, scheiß mal auf Island, fahr nach Irland, da gibt's so eine schöne Natur. Ja. Da müssen wir uns aber, du musst mir ein paar Tipps noch später geben, da kennst du dich bestimmt aus.
Jetzt der Witz ist, in Island ist es unbewusst, wer zuerst da waren. Entweder der Norwegen oder die Iren.
Okay, und was sagst du?
Offensichtlich. Wir waren irgendwie am Strand, als die Norwegen ankommen. Sagt, so. Willkommen, wollt ihr da sein? Okay, Song Nummer 2 ist von Roman. Eine deiner Lieblingslieder ist Kraftklub, Schüsse in der Luft.
Oh ja, ich lieb den.
Jetzt hören wir rein.
Der ist so geil.
Und ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. 3 Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft. Nur Beschwerden über Kraft, 3 Schüsse in die Luft. Die Revolution oder Berlin Tag und Nacht.
Kraftklub.
Ey, ich finde erstmal. Ja, ich liebe den Song, also ich liebe die Band auch.
Ja.
Ich finde auch Kummer, also Felix, auch sein Solo-Projekt, was er gemacht hat, crazy. Ich finde erstmal die Texte super geil bei dem Song auch.
Ja.
Es ist ja erstmal irgendwie ein. Also ich finde ganz viel von deren Musik, auch musikalisch, allein bei dem Song, der gibt einem so eine Energie.
Ja.
Das treibt so krass.
Da hat man richtig Bock auf ein Konzert.
So, und aber bei dem Song kommt nochmal dazu, es ist das Musikalische gibt einem schon so einen Antrieb und der Text aber auch. Weil der ist ja auch so, der Text, wenn du mal auf den Text achtest, ist auch so ein fetter Mittelfinger.
Ja, ja.
Und ich finde, sowas darf es auch mehr. Ich meine, der Song ist jetzt auch schon älter, ne? Der ist jetzt nicht letztes Jahr rausgekommen. Ja. Aber aktueller denn je. Also ich glaube, dieser Text und auch dieser ganze Song ist halt anscheinend super zeitlos. Vielleicht war er deshalb auch damals schon so ein Riesenerfolg und ist es auch heute noch. Ich liebe diesen Song.
Mein Backstage-Erlebnis war, ich saß im Shuttle irgendwie so und hab ein bisschen durch Insta irgendwie so geflippt und dann war Kraftklub irgendwie so post, sitzen Backstage, komm nicht weg, Gavi hat die ganze Shuttles genommen.
Ich hab das sogar gesehen, Alter. Ich meine, ich hab das irgendwo gesehen damals.
Ich hab mich irgendwie so leicht geehrt gefühlt. Ich war so, richtig, hat er mich mitgenommen, aber hey.
So Kraftklub, nimm das. Jetzt bin ich der Punker. Nein, ich finde die super. Also man einfach, und live sind ja auch mega. Also
crazy.
Wirklich gut
einfach. Die haben es auch geschafft, diese mit das Publikum einfach diese Verbindung, das, die haben die Teil dieser Bühne dann in den Publikum reingeschoben und dann ihre B-Bühne selbst kreiert, irgendwie so.
Voll.
Mein absolut, also vom Liveband sind die auf jeden Fall Top Drawer.
Sind auch die, die, also ich glaube, es gibt, das ist einer der besten Beispiele, finde ich auch, gerade in Deutschland, auch von Künstlern oder Bands, die so einen richtigen auch Live-Kult oder so eine Live-Brand für sich selbst geschaffen haben. So. Und weißt du, was ich an denen besonders finde? Die haben einfach damals schon, also als die dann auch so gepoppt sind und größer wurden, die haben einfach immer ihr Ding gemacht.
Ja.
Die haben, ich finde, du hörst einen Song von denen und du, also das ist mein Empfinden, ich höre direkt, wenn es ein Kraftklub-Song ist.
Mhm.
Und ich finde, die haben einfach, die haben immer, auch bis heute, die haben einfach ihr Ding durchgezogen. Die haben nicht, also ne, und die haben auch soundmäßig und so, die machen einfach ihr Ding und machen auch ganz fern von welche musikalischen Trends es gerade gibt und wer da gerade cool ist. Die haben einfach ihr Ding durchgezogen und ich glaube, deswegen sind die auch bestimmt auch ein Teil des Erfolgs bei denen.
Aber wenn wir hier sitzen, wir reden über eure Einflüsse, dann ist es so witzig, denn die Nummer, die mit Tokyo Hotel gemacht haben, denn nicht zu erwarten, habe ich sofort gepostet.
Fand ich aber auch geil.
This is massive. Und nicht unbedingt wegen der Musik, aber diese Unerwartete.
Voll.
Und dann kommt es und denkst halt, wie cool seid ihr denn irgendwie so. Aber Roman, jetzt bleiben wir bei dir mit Abschiedssong. Geile Zeit.
Oh, ja. Von Juli.
Ja, okay, lass uns weiter.
Weißt du, was mir bei dem Song direkt in den Sinn kommt, Roman?
Was denn?
Unsere Mutter, die ist in den USA groß geworden. Die hat, also, die ist, ich meine, als sie 6 Jahre alt war, ist sie dann noch in die USA gezogen mit unseren Großeltern und so. Und dort waren irgendwie so Karaoke-Maschinen, so kleine Karaoke-Maschinen, voll das Ding.
Ja.
Und wir hatten dann als Kids zu Hause so eine Karaoke-Maschine stehen, wo man die Texte so ablesen kann. Und da war der Song, da war geile Zeit.
Also wir haben die mal zu Weihnachten geschenkt bekommen.
Genau, wir haben die geschenkt bekommen. Und dann haben wir, weißt du noch, da waren wir so 6, 7, 8 Jahre alt, keine Ahnung. Da haben wir immer Juli gesungen.
Ja, ich glaube, der Song auch.
Ja.
Ich habe dich aber eher so gesehen, weil es ist dein Lieblingsabschiedssong. Ich habe dich so als so selbstgemachte Videos, weil ihr den Talent dazu haben, irgendwie so, wo du deine Freundin nicht so wirklich unter 4 Augen sagen könntest, wir müssen uns trennen und schickst du einfach ein Video mit, es war eine geile Zeit. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Warum ist es denn ein Abschiedssong?
Nee, ich habe jetzt gar nicht daran gedacht, dass man den Song zum Abschied jemanden schickt. Ich habe das eher so fürs eigene Gefühl. Also wenn man Abschied nimmt von irgendeinem Menschen oder von irgendeiner Sache.
Okay.
Und irgendwie, ich habe den Song, also ich liebe den Song eh. Und irgendwie hat der so eine, weißt du was, ich finde der Song, das ist jetzt, ne, mir kennt ja dieses Sprichwort lachendes und weinendes Auge. Der hat irgendwie was super trauriges, melancholisches, aber trotzdem umarmt er dich.
Yeah.
Und trotzdem würdigt der nochmal so, also ne, man sagt irgendwie, das war's, aber es war eine geile Zeit.
Yeah.
Und eigentlich kann man das auch
auf unser
Lochis Abschluss zum Beispiel sehen. Das war irgendwie eine geile Zeit damals, aber die soll auch genau da bleiben, wo sie ist. Und jetzt geht's weiter.
Du, das ist, glaube ich, auch ein Song, den viele zum Schulabschluss oder so hören, wenn man das letzte Mal seine Klasse sieht, mit der man jetzt die letzten 10 Jahre verbracht hat oder so. Ich glaube, das ist dann genau dieser Mix aus Nostalgie, Melancholie, aber irgendwie auch Aufbruch und irgendwie eine Energie, die trotzdem mit dabei ist.
So ein fröhlicher Blick nach vorne, irgendwie so, ohne dass man das Gefühl hat, ich schließe die Tür, ich lasse die einfach da und schaue immer gerne rein in Erinnerung.
Ja, aber ich muss aber trotzdem sagen, ich finde den Song schon sehr, also wenn man nur auf den Text hört und auf dem, es ist schon ein sehr schmerzhaftes Lied, aber ein schmerzhaftes Thema muss ja nicht immer klein mit Piano und ganz klein. Manchmal, also ich finde, dass dieses Gefühl, was der Song oder der Text alleine schon hergibt, wird durch diesen Sound und auch dieses Treibende, was der Song eigentlich hat, ich finde, es wird dadurch sogar nochmal verstärkt. Das ist wie so ein Verstärker.
Mhm.
Wie so, ja, keine Ahnung, ich liebe diesen. Oh,
aber wenn man so, also nicht Abschied, aber tatsächliche Trennung spricht. Also ihr habt ein Lied geschrieben, der ich feiere total. Und wir haben beschlossen, wir spielen das halt jetzt zusammen. It's the songs you picked for me.
Mhm.
Und ich freue mich, weil natürlich singe ich auf Deutsch, wo ganz viele sagen würde halt, aber warum? Und I love the challenge. Ich weiß, dass viele andere das viel besser machen, aber ich freue mich auf jetzt unser Duett. Und jetzt spielen wir halt, jetzt weinst du.
Mhm.
Und wir spielen es erst und dann sprechen wir darüber. Hero Song, Duett unplugged, one.
Hier geht es direkt weiter im Gespräch. Die Live-Songs hört ihr an dieser Stelle exklusiv in der ARD-Audiothek.
Also für mich ist das ein absolutes Trennungslied. Und weil du hast eigentlich in das Lied gesagt, irgendwie so, ich wollte eigentlich uns nur auf freundschaftliche Ebene halt trennen, aber jetzt weinst du über mich. Irgendwie so, ist das ein, von wem von euch ist diese ehrliche Geschichte?
Also der Song ist nicht nach einer Trennung entstanden, sondern so in der Zeit davor. Aber wo man schon so gemerkt hat, okay, irgendwie sind die
wo das Bauchgefühl schon anklopft.
Ja, wo hier sind so Gewitterwolken. Und in dem Song geht's da, also der Song ist da eigentlich erstmal auch irgendwie ein, so, erstmal irgendwie auch ein, man gesteht sich selbst auch, also ich wollte nie der Grund für deine Fehler sein, für deine Tränen sein und jetzt weinst du wegen mir. Es ist erstmal irgendwie auf der einen Seite noch ein Liebesgeständnis, so ey, ich wollte nie, dass du jetzt weinst und dass es dir so geht und dass es gerade so beschissen ist, aber jetzt ist es so. Und das ist ja irgendwie auch so eine Art von Reue, die man empfindet in dem Song. Und das war auch so ein, es war, der Song ist entstanden in einer Zeit, wo auch eine Ex-Beziehung, wo es einfach irgendwie teilweise auch allein, weil die leben irgendwie, also beide leben irgendwie so ein bisschen
auseinander.
Ne, nicht mal auseinander, sondern
geclashed haben,
weil einfach andere Lebensrealitäten. So, dann hast du irgendwie, ne, auf der einen Seite irgendwie das eine Leben und dann, ich meine, unser Leben ist ja auch verrückt, du bist viel unterwegs, du hast viel Verantwortung, du bist irgendwie auch kleiner Workaholic im positiven Sinne, weil man halt seiner Leidenschaft der Musik und allem nachgeht und du hast so, man ist so, man lebt irgendwie aneinander vorbei, so, und man will gar nicht, dass es zu irgendwie zu einer dicken Luft kommt und zu Konflikten, aber irgendwie passiert es dann doch und man will es nicht, aber man kann gerade auch nichts gegen tun und das war dann eher so ein Fuck, was machen wir jetzt?
Ich glaube, es ist auch einfach so das Bewusstsein, dass der Schmerz, wenn man nicht getrennte Wege geht, irgendwann unausweichbar ist.
Ich will dir nicht wehtun, auch wenn ich es jetzt gemacht habe. So.
Aber wenn du dich trennen willst, sag mal Roman erstmal, weißt es Heiko vorher, bevor du dich trennst?
Meinst du, ob ich ihm erzähle, ob er es spürt?
Also ich meine, ist das der Tag-Team, die ihr seid? Also bevor du jetzt hingehst und sagst, Alei, wir müssen uns trennen.
Ich hab mich noch nie mit jemandem getrennt.
Nee, du wurdest sicher, dass ich wurde bisher nur immer getrennt.
Daher
kommen die Songs.
Aber dann,
okay,
dann drehen wir das um. Heiko, wenn du dich trennen willst.
Same. Aber nein, ich glaube, was besonders ist, die letzten beiden Heartbreaks, die der jeweils andere hatte.
Ja.
Sowohl nach meinem letzten Heartbreak, der auch wirklich wehgetan hat, und bei Roman genauso. Das Erste, was danach passiert ist, dass wir uns beide gegenseitig umarmt haben und der andere in dem Arm seines Bruders geheult hat, geweint hat. Und das ist so verrückt, weil das war Trost. Und, und wir umarmen uns jetzt nicht oft. Roman ist denn jetzt, und auch, keine Ahnung, es ist nicht so, dass wir...
Ne, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Man ist nie wirklich als Zwilling, man ist nie ganz, ganz, ganz allein.
Ja.
Nie. Und egal, was passiert, und das wird einem genau dann in diesen Momenten am allerbewusstesten.
Unglaublich. Und das war wirklich schon auch die Tage danach, hatte ich mein Bruder und Roman hatte mich und wir haben ist irgendwie interessant, weil
das die ganze Zeit geküsst,
weil es dann sehr gleich war und dann geht man zusammen spazieren, redet viel und man hat das wirklich, ist nicht nur so ein Trostpflaster, sondern das ist wirklich tiefer Trost, der dann auch da ist und auch wieder so ein irgendwie so ein wie eine Umarmung einfach, aber auch ja, wie soll ich es beschreiben?
Na, ich finde es schon, wie du das beschreibst, man spürt es halt irgendwie so, die Verbindung ist manchmal einfach die Wärme, die man sucht, wenn der Welt zu kalt ist.
Ja, und plötzlich kam, es war auch interessant, weil ich hatte das Gefühl, dass in einem Arm des jeweils anderen dann die ganzen unterdrückten Tränen vielleicht auch plötzlich alle laufen konnten.
Draußen durften, ja.
Ich finde es fast unmöglich zu weinen. Es ist mir wirklich, wo ich einfach, ich kämpfe dagegen so stark. Das habe ich von meinem Vater, ich glaube, meine Kinder haben es auch. Und
was meinst du, kannst du nicht weinen?
Ich mag nicht weinen.
Du magst es nicht?
Nee.
Oh, ich würde weinen, ich weine sau selten.
Ja.
Aber wenn ich weine, dann hat es meistens einen Grund und dann finde ich es so geil. Ich finde weinen so geil, weil du also alles rauslässt. Du bist so ehrlich. Also ne, für mich ist weinen, zu weinen so heilend.
Ich finde es wichtig, aber es ist, like, ich finde es wichtig, dass man weinen kann. Ich habe meinen Vater zum Beispiel weinen beigebracht, weil er ist ein super harte Exterieur und alles nach unten gedrückt. Ja. Aber als seine Schwester irgendwie so im Sterben lag, dann waren wir zusammen und ich habe ihm einfach gesagt, Papa, du musst weinen. Du musst es rauslassen.
Das
und deswegen sage ich, ich kann weinen, aber ich mag es nicht.
Warum?
Ich, als würde ich die Kontrolle verlieren. Als würde die ganze Knoten sich auf einmal lösen und ich nicht mehr die Kontrolle habe. Und das mag ich gar nicht. Also ich bin schon jemand, der wirklich gerne am Lenkrad beide Hände
Kontrolle
hat.
Über deine Gefühle, meinst du?
Ja, und an den Weg, die ich laufe halt. Irgendwie so. Aber ich meine, das sind verschiedene Dinge. Ich sage meine Kinder, ey, das ist, es ist wichtig, über wichtige Dinge weinen zu können. Aber nicht einfach so weinen. Weil dann finde ich halt irgendwie so, dafür ist die Welt ein bisschen zu hart. Wenn man ständig weint, dann ist man irgendwie so, als würde man da als Opfer sitzen. Mhm. Aber wenn wirklich jemand, die du liebst halt irgendwie so, oder du hast dein Herz ist gebrochen, dann muss man weinen können. Aber das ist schon, ich freue mich, weil ich sehe euch beiden und ich weiß in dem Moment, dass ihr das gegenseitig so verstehen sofort, dass es okay ist, irgendwie so zu weinen.
Ich merke, wie ist das bei Tränen der Freude?
Habe ich bis jetzt nicht gehabt.
Ja, das ist auch super. Ich hatte es auch einmal. Immer wenn ich auch mal geweint habe oder so, was ich da einfach merke, weil du gerade gesagt hast, weil du die Kontrolle verlierst, immer was ich da zumindest gelernt habe, dass du die Gefühle halt auch einfach, also man kann nicht immer Gefühle kontrollieren. Mhm. Gefühle machen auch manchmal, was sie wollen und wollen dann mal was sagen vielleicht auch, aber
ich glaube,
man auch Gefühle gar nicht kontrollieren.
Wir enden jetzt die Podcast zu, was Männer wirklich denken.
Nein, aber weißt du, ich meine, ich glaube so manchmal kannst du einfach nichts gegen Gefühle, manchmal sind Gefühle dann stärker als, egal.
Aber ich finde, um zu Musik zurückzukommen, ich finde teilweise tatsächlich, dass ein Song schreiben, wenn es mir nicht gut geht, für mich ist manchmal ein Song schreiben wie weinen.
Ja.
Weil das ja auch nur irgendwie eine
Auslassen, ne?
Ja, ich lasse so Gedanken raus und irgendwie, also manchmal muss ich, oder es kam schon vor, nicht oft, ne, aber es kam schon vor, dass ich ein schweres Herz hatte, dann habe ich irgendwie Song geschrieben aus der Situation heraus und danach war es wieder plötzlich viel leichter und das war dann ähnlich wie Wein. Interessant irgendwie.
Ja, Mann.
Weißt du, ich meine?
Ja, komplett.
Naja.
So geil.
Nee, finde ich auch. Ich meine, das Musik ist auch für die meisten, die ich kenne, immer so das, was in deinem Kopf ist, auf ein Blatt irgendwie so aufzuschreiben, um dass du das selber besser verstehst.
Ja. Das ist scheiße, dass wir als Künstler wir müssen alle erst immer leiden und erstmal Schmerz haben und es muss alles Blöde passieren, damit wir Songs schreiben können. Was ist hier los?
Aber ein Happy Song zu schreiben ist fast unmöglich.
Ey, danke schön!
Ich finde das auch, danke, ey. Ich finde das krass. Ich habe größten Respekt vor Künstlern, die sehr gute Happy und auch so.
Pharrell Williams. Because I'm happy.
Yeah, yeah.
Let's get it.
Ich finde, ich habe irgendwie so einen Teil von dieser Show, normalerweise habe ich ganz im Vorne, aber wir haben uns in dem Gespräch verloren, was ich auch gut finde. Ich freue mich. Aber ich habe jetzt irgendwie so Rapid-Fire-Questions. Rapid-Fire-Questions. Ihr beide müssen gleichzeitig antworten.
Ja, okay. Gleichzeitig?
Oder immer
gleichzeitig. Okay.
Weil ich glaube, sonst irgendwie so denkt die andere, der hat das gesagt, ich sage was anderes.
Okay.
Also gleichzeitig. Ich mache halt einen Countdown. 1, 2, 3.
Du musst auch schnell antworten, ne?
Okay. Bier oder Wein?
Ich trinke kein Alkohol.
Nee, Weißwein, scheiße, Bier. Bier ist die erste Antwort und danach ein Wein.
Du trinkst keine Alkohol.
Ich trinke gar nichts. Heiko dafür, für mich.
Okay, das wäre
Backstage-Leistung.
So ein kaltes Bier ist schon geil.
Ja.
Cool. Aber Wein ist eigentlich schon,
okay, Beachparty oder Ballermann?
Beachparty.
Single bleiben oder die Ex-Frau von meinem Bruder?
Single bleiben.
Das ist so eine von diesen Fragen, wo immer alle wissen wollen. Okay.
Was ist die Frage? Die Ex von meinem Bruder.
Wow. Wer von euch ist eher nachdenklich oder spontan?
Nachdenklich.
Spontan.
Nachdenklich.
Du weißt, du hast irgendwie so ewig lang gebraucht, um diese Antwort zu geben. Bin ich nachdenklich?
Ich muss kurz überlegen, ich bin beides.
Ich habe euch auch aber so
eingeschätzt. Ich bin nachdenklich spontan.
Weil wenn wir jetzt irgendwie so die Lieder jetzt spielen und wir haben natürlich ein bisschen davor erstmal gepuppt, das war nicht so, aber du hast oft gesagt, vertrauen. Trust, Brother. Trust. Wenn Heiko irgendwie gedacht hat, ist das der Richtige, sollen wir das nicht so... Nee, wir machen das halt so. Trust. Mhm. I mean, so, ich glaube, dass du eher der Nachdenkliche bist und der Spontane.
Ja.
Aber davor kannst du manchmal dein Gepäck schneller loslassen.
Oh, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht, stimmt.
Okay, jetzt die große Frage, weil ihr extrem viele Erfahrungen in beider. YouTube oder Kino?
YouTube auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Kino auch mega geil, ne?
Total.
Aber YouTube ist, ich, auch als Konsument, ich gucke gerne YouTube-Videos immer noch. Ich finde YouTube toll.
Aber als Creator... Wäre die Antwort das gleiche, weil ihr seid natürlich extrem tätig in YouTube und haben auch 2 Kinofilme gemacht.
Mhm. Aber die Kinofilme kamen ja auch erst zustande, weil wir halt so einen Erfolg auf anderen Plattformen hatten, weil wir irgendwann, keine Ahnung, auf YouTube groß waren. Und YouTube war damals schon unser Sprungbrett, unsere Bühne, die man früher nicht hatte, unsere eigene Bühne, die wir selbst irgendwie kreieren konnten. Und ist, glaube ich, heute immer noch, es ist anders als früher, aber YouTube ist immer noch einfach so eine tolle Plattform für Künstler, für Kreative oder für Menschen, um sich einfach kostenlos der Welt zeigen zu können, was auch immer das ist.
Also was ich an Kino halt total liebe.
Ich liebe Kino, so ja, ist es nicht. Ich finde auch Filme toll, aber ich finde trotzdem, wenn ich mich so teilen müsste, wäre es YouTube
natürlich. Ja, also ich liebe zum Beispiel auch hinter der Kamera, auch wenn wir heute noch irgendwie für unsere Songs so irgendwie Clips oder Sketche drehen oder auch damals unsere Videos oder halt die Filme, auch dieser hinter der Kamera was zu inszenieren, einen Film irgendwie oder halt irgendwie Bewegtbild, irgendwie was Fiktives, ne, so Szenen, auch als Regisseur am Ende hinter der Kamera, das macht mir so viel Spaß. Aber wenn man, aber nur das Medium oder die Plattform, auf jeden Fall YouTube
so dankbar.
Man kann ja auch Kino auf YouTube machen, ne? Fuck it.
Absolut.
Heute ist doch eh alles egal. Kannst doch Kino-Shit auf YouTube machen.
Okay, Thema ist jetzt Zwillinge.
Okay. Ja.
Okay, und jetzt habe ich, Roman, deine erste CD war von Tokyo Hotel.
Ja.
Jetzt erstmal hören wir Schrei, glaube ich, von Tokyo Hotel.
Ja.
Schrei, bis du selbst bist. Schrei, wenn es das Letzte ist. Schrei, auch wenn es weh tut. Schrei, so laut du kannst. Schrei, bis du selbst bist. Schrei, wenn es das Letzte ist.
Bevor wir hier zum Podcast-Studio gefahren sind, haben wir Tokyo Hotel gehört, so zwei alte Sachen. Vorhin, zufällig haben wir irgendwie so zwei, drei Songs von damals gehört. Das, gar nicht bewusst, sondern es war zufällig.
Sind die immer noch Role Models für euch?
Ja, ich finde die immer noch cool, ne? Und auch, aber also die musikalisch nicht mehr. Also das, was sie heute machen, damit kann ich mich jetzt nicht mehr so identifizieren wie das, was damals zum Beispiel die erste CD von, also ne, die ersten ein, zwei Tokyo Hotel CDs, die rausgehört haben, das fand ich so geil, auch immer noch. Die haben mich auf jeden Fall bis heute nachhaltig geprägt, so diese ganze Musik. Mir ging es eigentlich nie um Bill und Tom und Georg und Gustav, ne, also um die Personality. Ja. Das war natürlich, ne, die sind auch alle cool, haben die auch mal kennengelernt und so, aber mir ging es immer um diese Musik und die Emotionen, die da entstanden sind. Auch nie um diesen Hype und whatever, sondern ich fand einfach damals schon die Musik geil. Ja. Und finde ich auch heute noch.
Und bei dir jetzt, wieso dein erste CD?
Das war Juli.
Ja.
Hat meine Oma mir geschenkt.
Ja, ehrlich? Meine auch. Also unsere ersten beiden CDs hat uns jeweils unsere Oma geschenkt. Ja.
So. Was verbindet, ist ihre Musik in eure Musik zu hören? Weil ihr habt auch diese intime, like, verrückte Phase, würde auch eher zu Juli gehören als zu Tokyo Hotel, der erste zwei CDs. Ist es irgendwie so, habt ihr verschiedene Sprachen bei Musik, wie ihr gesagt habt, ey, wir greifen jetzt in den Linkin Park Inspirationstasche? Oder, like, ich meine, ich finde persönlich, ihr habt eure eigenen Unterschrift, wenn es um Texte geht. Mhm. Und ich finde, ihr seid immer noch in der Phase, ich meine, ist der Signature Sound eher jetzt gitarrlastig und let's go? Oder ist es eher so die Pop-Momente?
Nee, ist auf jeden Fall, ja, ist Pop-Rock, wenn man so nennen will. Wir sind schon zwei Pop-Songer auch. Ich liebe einfach guten Pop.
Ja.
Ich liebe.
Wir sind auch damit sozialisiert worden. Auch danach, voll. Die 2010er Popmusik, Recession-Pop, Max Martin, Schmiede. Ja. Die,
da kommen wir gleich noch zu.
Kommen wir gleich noch
zu. Stimmt, aber also, ne, Pop, ich liebe einfach Pop, aber ich finde, Pop hat auch so ein negatives Stigma manchmal. Für manchmal sagen Leute, Pop ist irgendwie so. Ich finde, Popmusik hat so eine Magie. Ja. Weil es gibt kein anderes Genre, finde ich, was du kannst die weirdesten Themen, du kannst die weirdesten Texte nehmen und die Leute schreien, und die Kids schreien es mit, Alter. All the other kids with the pumped up kicks. Alter, du weißt, um was es da geht. Oder auch Billie Eilish ist ein gutes Beispiel. Und irgendwelche 13-, 14-Jährigen singen das halt und schreien das in Chören raus. Und diese Magie, die hat nur Pop. Also ich liebe Pop, aber.
Oder
so,
nicht nur die 13-, 14-, eigentlich die ganze Welt.
Nee, aber.
So, also ein guter Popsong oder ein bekannter Popsong, der kann theoretisch erstmal überall laufen. Ob es an der Strandbar ist oder ob es im Kino ist oder ob es, egal was, selbst in einem DJ-Remix auf einem Festival.
Ich finde, so Watermelon Sugar ist.
Hey, überall. Und der so, der Text, und ich finde auch, also ne, da geht das in mein Herz auf. Ich finde auch bei Popmusik ist halt die Challenge. Du musst halt versuchen, auch komplexe Themen, Gefühle halt relativ so zu schreiben und rüberzubringen, dass die Leute das checken. Also ne, du hast nicht 5 Minuten Zeit und Platz, um jedes, also ne, du musst es halt nailen.
Also einen guten Popsong zu schreiben, das ist mit das Schwierigste, das ist die Königsdisziplin. Deswegen ist es auch oft so schwer, wenn du willst es selbst kennen.
Aber man hat weniger Text, ne?
Und dann aber auch der Rock, weil du gerade gefragt hast, ich muss kurz den Punkt da finden. Dann natürlich, wir sind groß geworden mit Linkin Park, Green Day, Tokyo Hotel, Juli, diese ganze Pop-Rock,
Punk, Grunge, Emo, diese ganzen, aber vor allem E-Gitarren oder Gitarren,
ja.
Das ist, glaube ich, auch, also das ist auf jeden Fall Hauptbestandteil unseres Sounds. Ja. So, zum Beispiel unsere neue Platte, die klingt eigentlich, die hat auch so einen ganz Charakter, also die klingt eigentlich, als hätte die komplette Band eingespielt.
Ohne Kein viel, Grund zur Panik heißt
genau,
die.
Ohne, ne? viel, ohne viel Schnickschnack und sowas, sondern die ist einfach, die ist, die klingt eigentlich fast so, als hätte eine Band die einfach so eingespielt, so einen charakteristischen Band-Sound. Und das finde ich geil.
Ja.
Das hat so was Zeitloses dann für mich auch irgendwann, vielleicht einfach vom Sound her, weil das nicht so durchproduziert ist. Und das finde ich geil. Und Gitarren, das ist...
Wie findet ihr jetzt Linkin Park in die neue Konstellation?
Ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Es gefällt mir. Am Anfang haben viele ja gesagt, hey, Chester fehlt und das ist nicht mehr das Gleiche. Und das ist auch nicht das Gleiche. Ja. Es war auch nie der Anspruch. Ich meine,
From Zero, so heißt
From Zero, so heißt das Album. Aber ich finde, ich habe das Album mehrmals gehört und finde erstmal, dass sie das sehr, sehr gut macht. Ich finde ihre Stimme auch echt der Wahnsinn.
Ich kann richtig shouten, scream. Ja.
Sie war bei uns im Studio in Berlin.
Ja.
2 Wochen bevor sie das annonciert
hat. Oh, wow. No way.
Und wir saßen halt da und wir haben uns einfach nur ein bisschen unterhalten. Ich kannte sie nicht und hat einen Freund ihr mitgebracht.
Und hat sie es erzählt damals schon?
Sie hat erzählt, dass sie die, also sie hat sich mehr mit meiner Frau unterhalten als mit mir. Und dann hat sie gesagt, ja, sie macht gerade irgendwie so ein neues Projekt, aber sie kann niemand davon erzählen.
Oh, ja, okay,
und dann,
Alter.
2 Wochen später, ich sitze mit meiner Frau, ist like, you must be fucking joking.
Wow.
Yeah. Ey, Wahnsinn. Ich finde trotzdem, diese Welle, die du schaffst, musikalisch, ist lauter. Und das ist, glaube ich, was Linkin Park gerade geschafft hat.
Es ist trotzdem gut. So, es ist und ich persönlich...
Ich meine, so war es bei Siehst du mich, unserem ersten Hero-Song, den wir damals vor 3,5 oder 4 Jahren gemacht haben.
Ja.
Der erste Song mit Hero, unser Comeback quasi, wie man es so nennen will, das war in der Zeit, also der war auch, wenn man sich den Song anhört, das ist quasi auch Pop, das ist eine Gitarrenwand. Das ist hat, und das war aber in der Zeit, vor 4, 5 Jahren, oder wann kam es raus? 4 Jahre, da ging es gerade so langsam wieder los, in Deutschland eigentlich noch gar nicht, dass wieder so dieser Rock-Sound kommt.
Ja, ja, ja.
Und das war uns aber scheißegal, dass es noch nicht der Trend war. Yeah, dass es noch nicht das war. Wir wollten einfach, weil wir es gefühlt haben, wir haben es einfach gemacht. Ja. Und das
aber ich finde halt, jemand, der versucht hat, einen Trend hinterher zu rennen, hat sowieso verloren.
Ja, gar keinen Bock darauf.
Entweder bist du deiner eigenen Musik treu und du legst es halt irgendwie so
Machst dein Ding.
An dir. Und dann, wenn es ein Trend ist, also damals mit Raymond weiß ich, dass wir als Supergirl rauskamen, weil es das erste Mal, dass der Akustikgitarre war im Radio.
Weil das Pop-Rock war, also du hast mit Kids hier aus mit
Ja, aber das, dem war, Genre das war am Anfang irgendwie so Britney Spears und du bist mein größter Bruder. Das war alles irgendwie so, und das war alles massiv. Lena war einmal bei Gitarren und die waren, und ich meine, es ist schon das schönste Gefühl, und ich feiere euch deswegen, sich was zu trauen und dann das zu erleben, dass es gut ankommt, weil du liebst es so komplett, dass wenn es bei anderen ankommt, du feierst, dass die das auch lieben.
Ja, ja, wir mussten es aber auch, also danke. Und
danke.
Wir mussten es, nee, ist wichtig, das auch zu sagen, weil ich schätze es ja total, auch wenn du das sagst. Wir mussten es trotzdem lernen, auch durch, wir haben vorhin über Unsicherheiten geredet und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir einfach sagen, ey, fuck, wir machen jetzt einfach unser Ding.
Ja.
Nicht so viel nach links und nach rechts schauen, bla, das bringt alles nichts. Ich glaube, genauso wie du es gesagt hast, früher oder später einfach sein Ding durchziehen und irgendwie bei sich bleiben, sich treu bleiben. Und das mussten wir immer wieder auch neu lernen und uns immer wieder neu daran erinnern. Das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir auch immer wieder so Momente haben, wo wir dann wieder Unsicherheit haben. Bin ich mir sicher. Aber wir wollen einfach nur noch unser Ding machen. Also auch musikalisch gar nicht mehr so viel verkopfen, oh, was ist jetzt richtig und was falsch. Das meiste
einfach auch in der
Bauchgefühl.
Musik.
Das Bauchgefühl hatte immer recht eigentlich. So
es hatte immer recht, ja. Einfach so nah, es geht an uns selbst. Oder an dem, was wir wollen, dran zu sein. Ich glaube, dann ist es, dann wird's, ich glaube, dann wird etwas wirklich unverwechselbar mit der Zeit. Weil auch Menschen, ja, ich meine, es gibt ja alles im Internet, was oder irgendwo, es gibt ja theoretisch alles schon. Ich kann alles googeln und alles hören, was ich will.
Ja.
Und das Einzige.
Oder kreieren lassen,
auch mit der KI, keine Ahnung. Und das Einzige, was man vielleicht selbst auch in der Hand hat, was es eben nicht gibt, ist ja nur man selbst so. Ja. Und wenn man sich selbst, soweit es geht, in die Musik übertragen kann, ich glaube, dann wird auch etwas mit der Zeit unverwechselbar und da auch dran bleibt. So. Ich glaube,
fast.
Keine Ahnung.
Also, ich meine, es ist fast unmöglich, aber finde ich immer noch das Wichtigste, halt einfach dich selber zu bleiben. Weil da gibt's jeder zieht von jeder Seite und wollen irgendwann, wenn du einen Erfolg hast, wollen die, dass du weiterhin den Erfolg hast. Aber vertrauen weniger in dich selbst. Als tatsächlich irgendwie so das erste Schritt. Also zum Beispiel in dem Moment, wo man einen Erfolg hat, dann kommt jeder dir zu sagen, wie du dich besser machen kannst und mehr Erfolg zu haben. Ich denke, aber ich würde einfach gerne so, wie ich bin.
Wie war das bei dir? Du hast doch safe Erfahrung damit. Wie war das? Hast du Fehler gemacht? Ich finde das mal interessant. Wie war das bei dir? Oder wie, als die Leute auch angefangen haben, auf dich einzureden, an dir zu ziehen, gab es Punkte, wo in deiner Karriere auch, so wo du genau solche Entscheidungen vielleicht auch treffen musstest?
Ich fand es super spannend. Also ich glaube, unsere zweite Platte bei Raymond, die hätten wir auch Titanic nennen können, weil es wirklich so ist losgefahren und dann... Und es war unsere Schuld. Weil
aber der Erfolg oder meinst du, oder von allem, oder was meinst du?
Es war beides. Also wir hatten so den Echo vom die erste Album war lang genug, um das bis der dritte Platte rauskam, dann waren wir immer noch da. Aber die zweite Platte hat nichts Neues und Besseres mitgebracht. Und es waren diese ständige Fragen, wie können wir diesen Erfolg von die erste Platte kopieren? Und im Endeffekt ist die Aufgabe nicht, das zu kopieren, aber tatsächlich was Neues zu machen. Und wir waren so jung und so naiv und wir haben uns beeinflussen lassen. In vielen Fällen, wir waren von uns selber vielleicht ein bisschen zu überzeugt.
Okay.
Und wir hätten vielleicht eher ein bisschen mehr zuhören müssen. Wir haben den Vertrauen manchmal in den Falschen und wir haben gedacht, egal was wir schreiben, das ist geil. Mhm. Und das war nicht so.
Mhm.
Und ich liebte die dritte Platte, weil wir haben uns gefühlt mit keinem Erfolg in irgendeiner Garage in Italien, haben uns monatelang weggesperrt. Und da haben wir das dritte Platte, die dann auch ein riesiger Erfolg war, weil wir einfach die Musik, die Zeit gegeben hat und den Commitment und den Passion und den Leid, wieso, dass wir die Musik gefunden haben, um unsere, also finde ich, vom Musical halt beste Platte zu schreiben, die dritte.
Glaubst du, die zweite Platte musste sein dafür?
Absolut.
Ich glaube nämlich, weil ich habe auch drüber nachgedacht, und das hat mich daran erinnert, dass ich glaube, sowas wie bei dir jetzt die zweite Platte, ich glaube, sowas, vielleicht brauchst erst oft dann sowas, um dann sowas richtig erfüllen, diese dritte Platte, die du gerade erzählt hast, ne? Die dann, um sowas freizuschalten. Weißt du, wie ich meine?
Absolut, weil du gewinnst ein anderes Selbstbewusstsein. Du hast gelernt dann durch Songwriting, dass du bist gut genug, um erfolgreich zu sein, aber du musst einfach auf dich hören.
Ja.
Und dann bist du auf dem sicheren Weg. Auch, und denn die Frage ist, der Erfolg, die kannst du nicht steuern. Das gehört dir sowieso nicht. Also wenn das weg ist und du bist glücklich in das, was du machst, dann ist es trotzdem halt die richtige Entscheidung. Aber wir verlaufen wir müssen jetzt mehr Musik machen.
Ja, aber ich lerne total, das ist total geil.
Also ich finde...
Sorry, die Folge muss länger dauern, tut mir leid, Leute.
Ich finde, der nächste Song, den wir machen, ich liebe die... Und ich habe mich gefreut, dass es auf eurer Liste war, weil als ich es gesehen habe, ich gesagt, oh, ich freue mich, dass wir jetzt das zusammen spielen.
Was?
Jetzt spielen wir Impossible von James Arthur.
Oh.
I love it.
Love it.
Let's get to it. Duet Unplugged number 2. Let's go.
Hier geht es direkt weiter im Gespräch. Die Live-Songs hört ihr an dieser Stelle exklusiv in der ARD-Audiothek.
Als ich das gesehen habe auf eurer Liste,
ja.
Ich bin halt so in so ein YouTube, so ein abends im Hotel, vielleicht ein Bier, vielleicht ein Glas Wein und dann einfach YouTube my Lieblings-Casting-Shows Performances.
Ja.
Das ist natürlich, das ist eine absolute Guilty Pleasure von mir. Und dann gehe ich durch international, egal welcher Casting-Show, und schaue ich mir halt Performances an. Und James Arthur's Performance from Impossible in die Finale ist... Ja. Wahnbrechen.
Wahnsinn, oder?
Unglaublich.
Komplett gestört.
I mean, wir haben es auf jeden Fall Justice gemacht in unserer Drittkonstellation halt irgendwie so, aber der Performance ist nicht zu toppen. Du guckst ihm an, denkst halt, der ist in jeder Form Music. Und
auch für diesen Song irgendwie gemacht.
Aber wo habt ihr das? Ich meine, ich weiß, wo ich das her habe, aber wo habt ihr das? Wie kam das auf eure Liste?
Den Song.
Ja.
Ich hab den damals einfach, irgendwann wurde dann groß, ne? Auch zu Recht, weil der Song halt so ist, also von ihm. Und dann haben wir den Song halt auch irgendwie gesehen, gehört und dann war ich halt auch direkt gecatcht und ich habe ihn bis heute auch in meinen Playlisten und in meinem Kopf und Herz geschlossen, weil ich finde, der Text allein ist schon sehr emotional, aber ich finde, so wie du es gesagt hast, so wie der es performt,
das ist,
Alter, es ist so, also ich finde, dieser Song ist einfach unfassbar, also die Melodien und so sind wunderschön und dann, aber wie er es performt, das ist so, also der ganze Song ist so emotional und dann noch diese Akustikgitarre dazu, diese leichten Pads, die hinten kommen. Der will aber auch nicht zu viel von einem, braucht auch nicht, weil einfach so wie er es performt mit diesem Text, diesen Melodien, das ist einfach, Alter, es ist so ein Gänsehaut-Song.
Aber da merkt man mal, ein guter Song ist auch nicht nur ein guter Song, sondern ich finde die Performance
alles,
ist ja teilweise,
alles.
Weil dadurch kommt ja auch ganz viel Emotion und auch das Menschsein irgendwie zustande dann oft, finde ich.
ich finde das wie bei einem Film, weißt du, wenn ein Film ein gutes Skript hat und so, ist eigentlich alles toll und super belichtet und gute Szenerie, aber wenn Schauspieler, die Schauspielerin, wenn die nicht gut, wenn die dich nicht berühren, dann ist es irgendwie schön, aber irgendwie auch nicht so magisch. Ja. Und ich finde, bei ihm, bei James, man merkt einfach auch durch die, diese Magie kommt halt dadurch zustande, ne?
Krass. Auch dieses Wort, also, tell them all I know. Ach, das ist so fucking emotional, Alter. Yeah. Vor allem, weil es auch, ich finde, der Song ist auch nicht so zehnmal um die Ecke gedacht und super verkopft, sondern er hat so, ich finde, der bringt dieses Gefühl ganz klar rüber mit Worten, die einfach, die stechen direkt rein ins Herz. Das sind wie so Nadelstiche rein. Und das finde ich immer, das finde ich krass bei Songs. Wenn die gar nicht so, teilweise super verkopft sind und super kompliziert, sondern einfach nur hitten. So, die sind einfach nur, ist wie so ein Schlag, weißt du?
Ja.
Und du bist so, boah.
Das ist ein Song, der ist auch schon ein paar Jährchen jetzt her.
Ja.
Ja. Und das ist ein Song, da habe ich früher als Teenie oder so jetzt nicht unbedingt extrem auf die Texte geachtet, sondern ich habe ihn halt gehört und fand sie trotzdem schön, aber habe ich nie ganz crazy mit dem Meaning jetzt, mit der Bedeutung auseinandergesetzt. Und es gibt so Songs, die höre ich jetzt Jahre später und höre jetzt richtig mal, weil wir kennen keine Native English Speaker.
Yeah.
Gerade bei englischen Songs, ich höre richtig auf den Text und plötzlich fühle ich es so 100%.
Aber du hast
es
damals
und
dann, auch so gefühlt, ne?
Ich habe es damals gespürt, aber irgendwie anders und jetzt spüre ich und jetzt höre ich dann Songs trotzdem wie, als wäre es ein neuer Song, der erscheint.
So geil. Das ist
verrückt.
Ich finde irgendwie so unser Gespräch, was ich geliebt daran ist, wie ihr als zwei Personen trotzdem eine Stimme haben. Was heißt nicht, dass ihr nicht individuell unterschiedlich seid, total. Aber ich liebe halt irgendwie so, wie ihr bei gewissen Punkten komplett die gleiche Meinung seid.
Ja.
Nee, aber ich finde es irgendwie so, es ist eine Harmonie zwischen euch beiden, die ich feiere total. Okay, wir haben jetzt irgendwie so super unterhalten und was ich geliebt an euch war diese Harmonie halt, wie ihr manchmal irgendwie so eine Meinung hatten, aber genau die gleiche Meinung und ihr könnt nur mit einer Stimme, obwohl ihr zwei Personen halt sprechen. Und jetzt gehen wir auf euren neuesten Album und wir verabschieden uns jetzt from dem Podcast. Aber ich will, dass ihr jetzt jeder Zuhörer, jetzt jeder Zuschauer schickt auf eine Playlist mit euren neuen Album und die müssen ein Lied auswählen. Welcher Song ist das?
Wow. Ein Lied?
Ja.
Warte mal, wir haben ja schon ein Lied hier von unserem Album gehört. Jetzt weinst du, das haben wir schon gesungen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal auswählen.
Und die Frage ist jetzt, ob ihr die gleiche Lied irgendwie so beide sagen.
Ich würde sagen, du fehlst mir. Und du sagst bestimmt was anderes.
Du sagst, du fehlst mir?
Ja, weil er mich am meisten berührt die letzten Monate.
Ich sag Bluten. Boah! Ich finde das so krass. Aber wir müssen uns auf einen einigen.
Jetzt der Harmonie brauche ich. Wieso zähle ich runter von 3, 2, 1. Damit verabschieden wir uns from the songs you picked for me. Jetzt hört ihr gleich den Song, die jetzt irgendwie so an der Playlist, die neue Album From Hero. Und das wird jetzt das Track, die wir spielen.
Scheiße, müssen wir uns jetzt auf einen einigen?
3, 2, 1.
Bluten!
Die Welt wird grau, wenn alle Anti-Du sind. Nein, es ist nicht fair, such den Weg hier raus. Du kannst nicht mehr, aber du gibst nicht auf. Du gibst nicht auf! Du gibst nicht auf!
Voll Bock gemacht, ey. Könnte ich mich nur 2 Stunden länger unterhalten, ey.
The songs you picked for me. Ey, bevor du abschaltest, ganz wichtig, abonniert den Podcast. Am besten schickt ihr es gleich mal an eure beste Freund oder Freundin, wenn es natürlich euch gefallen hat. Darauf würde ich mich freuen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen. God bless. Bye-bye.
Folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed. Für Feedback und Gastwünsche schreibt uns einfach unter raygarbyshow@swr3.de. Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Moin Giorno, ich bin Martina, ich bin die mit dem Pony.
Und ich bin Greg, ich bin der mit dem Bart.
Zusammen haben wir einen Podcast und der heißt
Pony und Bart.
Unser Recap der Woche, damit ihr immer mitreden könnt. Taylor Swift und Travis Kelce.
Man hat ja als Paar immer so erste Male. Ich rede jetzt gar nicht von Sex, sondern so erstes Mal ins Kino gehen.
Ja.
Erstes Mal Tür offen lassen, wenn man aufs Klo geht. Haha, lustig.
Bei uns immer noch nicht.
Wirklich,
auch
immer noch
dieses erste Mal waren wir immer noch. Hä, natürlich. Wow, was wird jetzt für ein Pass aufgemacht?
Was sind die wichtigsten Themen? Was geht gerade viral? Was gibt's Neues bei den Streamingdiensten, beim Sport und überhaupt so auf der Welt?
Und lustig wird's meistens auch.
Eure Themen, euer Podcast. Pony und Bart.
Hört doch gerne mal bei uns rein. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Das war die Ray Garvey Show. The Songs You Picked For Me. Ein Podcast von SWR 3, exklusiv produziert für die ARD Audiothek. Host Ray Garvey. Redaktion Stefanie Schäfer, Anna-Maria Hergt, Helena Stössel für SWR 3. Produktion SWR 3 und mit Vergnügen. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Schnitt David Janus. Gästemanagement und Produktionskoordination Christina Gysi-Winkler und Lina Pritt-Bajorath. Außerdem beteiligt Jo Bischof-Berger, Sandra Herbsthofer, Lisa Golinski, Joe Garvey, Marc Bürkle.